Das Donau 3 FM Weihnachtsmarktradio. Direkt vom Ulmer Münsterplatz auf deine Ohren.
Bei mir heute zu Gast in unserem gläsernen Studio Lokalredakteur, Journalist und Buchautor Ralf Grimminger. Erstmal Servus an dich, Ralf. Schön, Hallo. Dass du beikommen bist.
Servus, jawohl.
Ich habe es gerade schon gesagt, du bist Buchautor. Du hast schon ein Buch rausgebracht. Wir schauen jetzt aber erstmal auf dein neuestes Werk. Im Juli ist es erschienen und es trägt den Titel Kleinstadthelden. Jetzt musst du uns erstmal aufklären, wie kam es überhaupt zu diesem Buch und natürlich zu diesem Titel. Kleinstadthelden Ulm, was hat es damit zu tun?
Kleinstadthelden hat eigentlich nichts mit Ulm zu tun. Ganz am Rande, es ist eigentlich eher eine Geschichte über die wilden 80er und 70er Jahre, also meine Jugend oder die von den Leuten, die man heute Boomer nennt, die Jugendzeit, also Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre, da ging es viel um Friedensdemonstrationen, um Alkohol, Drogen, Punk, Musik und das habe ich in einer hoffentlich ganz unterhaltsamen Geschichte verarbeitet. Zentraler Punkt ist da ein WG-Leben. Damals habe ich in vielen WGs gelebt, mit allen Höhen und Tiefen, verdreckten Klos und schmutzigen Küchen, aber man hat friedlich und gut zusammengelebt.
Wenn du uns mal erklärst, woher kam denn überhaupt die Idee, so ein Buch zu schreiben? Du sagst, du bist selber in der Zeit, warst du ja schon groß, sage ich mal. Sind es eigene Ideen von dir, Sachen, die du erlebt hast, oder wie kam es überhaupt dazu?
Ja, ich habe in sehr vielen WGs gewohnt und also der Ursprung der Geschichte war eigentlich der, dass ich gedacht habe, in den Anfang der 80er Jahren ist sehr viel entstanden und umgesetzt worden, was heute auch noch wichtig war. Ist also damals sind die Grünen entstanden, sind Frauengruppen entstanden, hat es Friedensinitiativen gegeben, ist das Thema Naturschutz und Umweltschutz ganz wichtig geworden. Und das sind irgendwelche Sachen, die damals meine Jugend geprägt haben und die mein Leben geprägt haben und die, denke ich, auch viele Leute heute immer noch prägen.
Wenn wir dann auf den Inhalt schauen, es ist ja dann keine Dokumentation, es ist ja ein klassischer Roman, wo du humorvoll geschrieben hast. Wenn man auf den Inhalt geht, was ist so bei der Story? Was erzählt das Buch? Um natürlich nicht so viel zu verraten.
Nein, aber die klassische Story, man zieht mit 17 aus, nicht wie heute mit 30, lebt in einer WG, kämpft sich durch, hat kein Geld, nimmt Drogen, schmiert sich mit Patchouli ein, hört sehr viel Musik, geht demonstrieren und solche Sachen. Das ist diese ganzen Strömungen habe ich in einem WG-Leben praktisch wieder aufleben lassen. Mhm. In der WG tagt die Friedensinitiative, in der WG kommt die Frauengruppe, ärgert den Hauptdarsteller und so weiter. Und gleichzeitig ein Nebenstrang ist noch seine berufliche Karriere als Journalist, die er selber befeuert hat, indem er zum Beispiel Grassamen vor der Polizei gepflanzt hat und dann ein halbes Jahr gewartet hat, bis schöne Graspflanzen vor der Polizei gewachsen sind, hat er diese fotografiert und selber einen Skandal daraus produziert hat.
Okay, du bist ja selber auch Journalist. Jetzt muss ich natürlich ganz frech fragen, ist es vielleicht sogar ein Spiegelbild von dir selbst, was du in das Buch ein bisschen reingepflanzt hast, wenn es gerade sowieso um die Pflanzen ging?
Ja, es hat natürlich in so einem Buch, in einem Roman schreibt man natürlich Sachen, die man erlebt, die man auch gelesen hat und die man auch gehört hat oder auch erfunden hat. Und als Lokaljournalist, das weißt du auch, erlebt man einiges.
Auf alle Fälle. Wir haben jetzt ja 2022, die späten 70er und frühen 80er, die sind jetzt dann wirklich schon lange her. Ich bin erst 24, also bei mir, ich kann mir das sowas gar nicht vorstellen, einiges. Du hast es ja alles erlebt. Wie schwer oder wie leicht war es dann für dich, dich wieder da zurückzuversetzen? Die Welt hatte da alles nur ein bisschen anders getickt und so weiter und so fort. Wie schwer oder wie leicht war es denn für dich, da wieder voll reinzukommen?
Also es war eigentlich eine schöne Zeit, dieser Schreibprozess, bis es ja irgendwie mal was Handfestes oder was Lesbares geworden ist, hat ja über Jahre gedauert. Und wenn man so ein bisschen im Flow war, hat es auch richtig Spaß gemacht, sich zu erinnern, sich Geschichten dazu auszudenken, die Musik dazu zu hören und wieder zu entdecken. Ich habe wieder meine alten Schallplatten herausgekramt, habe meinen Plattenspieler wieder aktiviert und es hat richtig Spaß gemacht, sich an die Zeit vor 40 Jahren zu erinnern.
Also war es wie eine Art kleine Zeitreise für dich, deine Jugend auch jetzt hier jetzt in das Buch und dein Erwachsensein natürlich dann auch in dieses Buch reinzupacken.
Ja, es war, also das Buch ist so auch so geschrieben, dass es bei den Leuten, sagen wir jetzt, vor allem in meiner Generation Klick macht, dass sich erinnern, ach, da habe ich noch Patchouli in der Nase, ich rieche dieses allgegenwärtige Parfüm, das habe ich auch gemacht, diese Klamotten habe ich auch getragen. Also diese Zeitreise sind auch so die Leserkritiken, was man so in Amazon und sonst irgendwie, was die Leser dazu schreiben, das funktioniert. Mhm. Die Leute werden auf eine hoffentlich unterhaltsame Zeitreise mitgenommen und haben richtig Spaß daran.
Du hast gerade selber schon ein bisschen was von dir erzählt, wie du diese Zeit erlebt hast. Wenn wir jetzt mal zusammen hier eine Zeitreise zurückmachen in die späten 70er und die frühen 80er. Erstmal die Frage, wie alt warst du da zu der Zeit überhaupt und wie hast du diese Zeit erlebt? War es eine schwere Zeit, war es eine leichte Zeit, war es eine verrückte Zeit? Erzähl uns das mal.
Ich war damals 18, 20, sowas. Und die Zeit war auch nicht im Prinzip nicht anders als heute. Damals hatten wir auch Kriegsängste, wir mit Pershing und mit Nachrüstung und mit Umweltschutz. Also das hat uns schon auch sehr beschäftigt. Wir sind deswegen auch auf die Straße gegangen, haben protestiert, haben Arbeitskreise gebildet, haben Friedensinitiativen gegründet. Mhm. Die Themen, die haben uns schon sehr beschäftigt. Auf der anderen Seite hat man eher vielleicht ein bisschen weniger schwer in den Tag hineingelebt. Also wenn es mit der Schule nicht geklappt hat, man hat gedacht, irgendwas geht immer. Also wenn heute meine Kinder oder meine Kinder so gelebt hätten wie ich damals, hätte ich wahrscheinlich ein Problem gehabt.
Okay. Du bist ja aus Richtung Bodensee. Du warst ja dann hier in Ulm unterwegs und hast ja hier auch eigentlich deine große Ulmer Karriere gestartet und natürlich auch fortgepflanzt und so weiter und so fort. Du bist hier ja zu Hause, wenn man das so sagen kann, was beruflich vor allem das angeht. Wie war denn Ulm in den 80er Jahren? Was wild, wie war Ulm? Ich kann es mir ja nicht vorstellen. Also bei mir, da war ich noch in 20 Jahren noch gar nicht in Produktion.
Also vor 30 Jahren hat man den Münsterturm von November bis April nicht gesehen, vor lauter Nebel. Das war meine erste Erfahrung hier in Ulm. Habe ich gedacht, oje, das ist ja furchtbar. Ein Nebelloch wie noch was. Aber Ulm ist eigentlich schon eine tolle, lebendige Stadt, auch schon damals gewesen. Es gab viele Konzerte, auch eine gute Szene hier. Aber damals war halt zum Beispiel das Café Oma, das war so der politische Treff, wo dann auch der Herr Gönner oder der Herr Langer oder sonst was am Tisch gesessen sind und getrunken haben und politisiert haben.
In deinem Buch hast du ja vorhin auch erzählt, es sind schöne Seiten thematisiert. Dann hast du vorhin gesagt, man hat auch Kriegsängste früher gehabt. Jetzt haben wir 2022. Es ist schon ein leichter Spiegel, was man uns da dann vielleicht sogar du uns mit diesem Buch vorhältst. Was sagst du zu den heutigen Zeiten? Ist vielleicht dieses Buch aktueller denn je?
Das weiß ich jetzt nicht. Es ist der riesige Unterschied ist, dass man heutzutage viel besser informiert ist. Wenn wir damals von der Bedrohung durch die SS-20-Raketen und die Pershings, wenn wir damals vielleicht mehr gewusst hätten, dann hätte man damals vielleicht ähnliche Ängste gehabt oder ähnliche Probleme wie heute. Heute ist man über alles informiert, man weiß ganz genau, über Facebook, über Spiegel, über alle Medien. Man hört viel und wir wussten damals von Bedrohungen, aber nicht die Details, die man heute weiß. Mhm. Und deswegen war die Bedrohung vielleicht schon da, aber sie kam nicht so nah an einen heran wie heute vielleicht. Kann sein. Meine Vermutung.
Du hast vorhin auch was von der Mentalität von den Leuten früher angesprochen. Die Leute waren vielleicht ein bisschen lockerer bei manchen Themen, die waren offener. Du hast von der kurzen WG-Zeit erzählt. Ist vielleicht in der heutigen Zeit so ein bisschen Mentalität von den 70ern spät und den frühen 80ern wieder bei uns angekommen?
Nee, also ich fände das schön. Also in den 70er, 80er Jahren hat man geschaut, dass man irgendwie durchkommt, vorwärts kommt, dass man ein gutes Leben hat und nicht sofort immer nach dem Staat gerufen und oder nach irgendwelchen Bürgermeistern, die irgendwas richten sollen, sondern man hat sein Leben versucht selber, also habe ich das Gefühl, selber mehr auf die Beine zu stellen und durchzubringen wie heute. Heute ist ganz schnell der Ruf da, das soll der Staat erledigen. Das soll.
Dein neues Buch Kleinstadthelden, im Juli ist es erschienen. Erzähl noch was so über das Buch. Ist es ein schweres Buch? Ist es ein Roman? Schwere Kost? Oder ist es vielleicht auch was für Jugendliche, für Kids, die einfach sagen, hey, ich will mal wissen, wie denn meine Eltern überhaupt damals vielleicht die 80er Jahre erlebt haben. Für wen wäre denn dieses Buch dann auch gedacht?
Also hauptsächlich natürlich für die Generation, für meine Generation, die praktisch zurückreisen kann mit dem Buch und mit dem Lesen in ihre Jugend. Es gibt auch eine schöne Playlist dazu mit sehr vielen Tonsteine-Scherben-Liedern und Keith Jarrett und allen möglichen schönen Sachen, die man damals gehört hat, kann man parallel dazu hören, zum Lesen. Und natürlich auch die Kinder, oder die auch sich ein bisschen in die, oder die 30-, 40-Jährigen, die mal schauen wollen, wie war das damals, ist das sicher sehr interessante Geschichte. Wie gesagt, es ist unterhaltsam, es ist eine Liebesgeschichte, eine Coming-of-Age-Geschichte, so heißt es, eine praktisch, wenn man erwachsen wird und das so beschrieben. Und die Leute lesen es gern. Ich habe hier ein paar so Rezensionen im Buchjournal ist gestanden. Flocati, Punks und Anarcho-Sprüche. Kleinstadthelden taucht mit viel Humor ein in die Zeit vor 40 Jahren. In ein Leben zwischen Provinz-WG und West-Berlin. Hare Krishna, Jünger, Friedensbewegung, RAF, Verhandlungsplakate und stoppt Straußaufkleber und dem Duft von Patchouli. Wer die späten 1970er und frühen 1980er Jahre erlebt hat, wird Kleinstadthelden lieben. Ja, das sind so ungefähr, fasst es eigentlich zusammen, was das Buch oder was ich damit erreichen will.
Also passen eigentlich für Leute, die, wie natürlich dann du durch das Schreiben, vielleicht sogar eine kleine Zeitreise mal wieder zurück, natürlich beim Lesen nicht die Augen schließen, aber mal innerlich zurückreisen in die Zeit, in der man vielleicht sogar wie du natürlich auch groß geworden sind. Kleinstadthelden,
dein... 282 Seiten ohne Bild, aber viel Text. Und es liest sich offensichtlich flüssig und... die Leute haben Spaß daran.
Und das Wichtigste ist dann, gerade beim Lesen, die Bilder entstehen dann selbst im Kopf. Kleinstadthelden, dein erster Roman von Ralf Grimminger, vielleicht sogar das passende Weihnachtsgeschenk. Wo ist denn dein Buch erhältlich? Wo kann man es bekommen?
Im ganzen Buchhandel in Deutschland, Österreich und der Schweiz und auch als E-Book.
Also,
jederzeit.
Wem noch ein Weihnachtsgeschenk fehlt?
Ich muss sagen, als E-Book, das Cover ist sehr schön und ist ein bunter VW-Bus mit Atomkraft-Nein-Danke-Aufklebern und sehr viel Aufklebern, Politaufklebern von damals. Allein das Cover ist eigentlich schon wert, dass man sich ins
Bücherregal sehenswert anstellt. Und dann natürlich danach auch lesenswert. Wir kommen zu deinem zweiten Buch. Es trägt den Namen Nice Society. Ist eigentlich auch eine kleine Zeitreise hier in Ulm und zwar an einen ganz bestimmten Ort. Es geht um das Ulmer Kultlokal Aquarium. Jetzt musst du uns erstmal erklären und den Ulmer da draußen, die es vielleicht nicht wissen, was ist denn das Aquarium überhaupt und wo war das Aquarium? Betonung natürlich leider auf war.
Also das Aquarium war ein Nachtlokal in der Kohlgasse, also hier auf der anderen Seite vom Ulmer Münster, in der Kohlgasse. Das Haus ist mittlerweile abgerissen und wieder aufgebaut. Heute ist da ein Einrichtungsladen, Java Vision, drin. Der Bau ist aber noch ähnlich, ist ein langer Schlauch. Und das war früher ein Prominentenlokal. Und zwar von zwei schwulen Ulmern gegründet. War sehr mutig. Also von dem her ist es eigentlich sehr interessant, ja auch eine Sitten- oder eine Gesellschaftsgeschichte in Ulm. Das waren zwei Schwule. Die sind schon Ende der 60er Jahre händchenhaltend über den Markt gelaufen und haben eingekauft und haben irgendwann mal entschieden, wir machen zusammen ein Lokal, ein Nachtlokal. Und das haben sie dann im Aquarium, also in der Kohlgasse, haben sie Räume gefunden und haben das übernommen und haben das zu einem sehr plüschigen Nachtlokal ausgebaut, das am Anfang von den Ulmern sehr gemieden worden ist, weil zu Schwulen ist man nicht gegangen. Das war anrüchig. Und irgendwann mal ist es aber dann, hat sich's gedreht und dann ist auch der Ulmer Unternehmer oder die Gastronomen, die sind dann da rein, haben ihr Schwarzgeld vertrunken und veressen, gegessen und haben da gefeiert.
Und in diesem Buch soll es ja eigentlich nicht so nur um dieses Gebäude, dieses Aquarium, eben diesen Nachtclub geben, sondern natürlich um die Geschichten und Gäste, die dort vor Ort waren. Du darfst uns gerne mal erzählen, was ist denn überhaupt in diesem Aquarium passiert? Es war ja nicht einfach nur irgendein Nachtclub, das war ja dann im Laufe der Zeit schon eine Hausnummer, sage ich mal.
Ja, also die zwei Besitzer, also Manfred Zauter und Gerry Lottermoser, die sind sehr oft nach München zum Feiern gegangen, in die dortige Schwulenszene und Promiszene. In Kais Bistro damals war das auch, und das Aquarium war so ein bisschen kopiert von diesem Promi-Lokal in München. Und aus München haben sie immer wieder Promis eingeladen nach Ulm zum Feiern. Und dann haben die beiden auch was gemacht, was man heute, ist ja jede Kleinigkeit ein Event. Die haben aber damals schon richtige Events hochgezogen. Sie haben Mottofeste gemacht, Vorstadt-Hochzeit zum Beispiel. Sind sie alle in Livree-Uniformen rum. Die Gäste waren im Möwenpick drüben in Neu-Ulm untergebracht und sind mit Pferdekutschen hier rüber in die Kohlgasse gefahren worden und dann ist gefeiert worden.
Also wurde da wie so eine richtige Show inszeniert, um eben dann in den Ohren und im Mund von den Leuten zu sein, oder?
Ja, also die beste Geschichte ist eigentlich die, in Ulm gibt es eine große Sicherheitsfirma, SHS, der erste Auftrag für die beiden heutigen Unternehmer oder Besitzer war, einen Event für Michael Jackson abzusperren. Dazu wurde ein roter Teppich in der Kohlgasse ausgelegt und die Kohlgasse zwei Tage vorher abgesperrt mit Gittern. Die SHS-Leute standen zwei Tage da, sehr wichtig, und haben die Kohlgasse abgesperrt. Nichts ist passiert. Aber es war so, Michael Jackson spielte damals am Freitag in München und einige Tage später in Hockenheim. Und dann hat es geheißen, wenn es jemand schafft, Michael Jackson nach Ulm zu holen, dann ist es Manfred Zauter und Gerry Lottermoser.
Also die Chefs vom Aquarium.
Chefs vom Aquarium, genau. Und dann dazu, wie gesagt, wurde die Gasse abgesperrt, Eintrittskarten für ein Michael Jackson-Event verkauft. Und dann nachts um zwei fuhr eine Limousine vor, die Gitter wurden weggemacht, eine Gestalt huschte auf die Bühne, sang drei Lieder Playback, sah aus wie Michael Jackson, sprang wieder von der Bühne runter, wieder in die Limousine und war wieder weg.
Okay.
Die, die da waren und die teuren Karten gekauft hatten, wussten nicht genau, war das jetzt nur Michael Jackson oder nicht. Die Organisatoren, also Manfred Zauter und Gerry Lottermoser, haben das auch niemals erklärt, ob das ein Double war oder nicht. Und dann, so wo ich dann das Buch geschrieben habe, da hat er es dann mal zugegeben. Es war ein Double, das war das beste damals das beste Michael Jackson-Double aus Holland. Der wurde aber extra hier engagiert. und zum Playback singen, aber es war eine Mega-Show und ganz Ulm redete darüber.
Und das finde ich ja das Spannende, weil dann stellt sich mir ja die Frage, war das von den beiden Geschäftsführern eher eine Idee, wir zeigen mal, was wir können und vielleicht finden es die Leute ja nicht raus, dass wir ein Double haben und wir stehen dann im Mittelpunkt, oder war es vielleicht sogar genau das andere, sie sagten, komm, wir bringen jetzt jemand her und führen einfach mal die Ulmer und Co. vor. Die zwei waren ja vielleicht jemand, die man vielleicht sogar ein bisschen abgestoßen würden durch das, dass sie eben homosexuell waren und sagten, komm, jetzt zeigen wir denen mal, was wir für eine Riesenshow aufziehen können und lachen mal genau andersrum.
Ja, nein, so war es nicht. Also sie haben tolle Feste gemacht, sie haben Illusionen verkauft, haben schöne Abende verkauft, konnte nachts um 12 noch rein, bekam ein gutes Steak gebraten. Also sie haben sich für ihre und waren perfekte Gastgeber. Mhm. Das muss man auch sagen. Sie waren sehr zuvorkommend, hilfsbereit und alles.
Das Michael Jackson Double war ja dann nicht der einzige Gast im Aquarium. Die meisten Gäste und wahrscheinlich auch die größten Gäste hast du wahrscheinlich hier in deinem Buch Nice Society verewigt. Du darfst ganz gern uns mal erzählen, wer war denn regelmäßig vielleicht zu Gast im Aquarium?
Also regelmäßig war eigentlich Udo Jürgens, war regelmäßig, wenn er Konzerte in Ulm oder sonst wo in der Nähe gespielt hat, war regelmäßig im Aquarium. Ich habe ihm auch bei seiner letzten Tour das Buch übergeben, hat er gesagt, Mensch, er hat sich gerade mit seinem Manager unterhalten, ob es das Aquarium noch gibt. Mhm. Ja. Und also der war regelmäßig da, dann auch Spider-Murphy-Gang, Wolfgang Ambros, Nina Hagen und dann natürlich halt so Kurt Jürgens auch, Kessler-Zwillinge, also diese ganze alte Show-Prominenz war, sogar wenn sie in Ulm oder Umgebung waren, waren sie da. Und ein Highlight war natürlich
Freddie Mercury. Jawohl. Ich darf sagen. Ja. Du darfst uns gerne mal ganz kurz die Geschichte dahinter erzählen. Verrat am besten nicht zu viel. Die Leute sollen es natürlich im Buch sehen und natürlich auch lesen. Ist es wirklich wahr? Es war kein Freddie Mercury Double. Er war wirklich hier in Ulm.
Ja, Freddie Mercury war hier. Er hatte in München seinen Geburtstag gefeiert und die zwei haben ihn dann nach Ulm eingeladen und gesagt, komm, wir machen nochmal ein schönes Fest, einen schönen Geburtstag-Nachfeier für dich hier im Aquarium. Und das ist heutzutage mit solchen Superstars nicht mehr ganz vorstellbar. Er kam mit dem Zug, kaufte sich noch hier in der Hirschstraße einen Anzug, weil es hat am Anfang geheißen, Kleiderordnung ist Anzug und Hemd. Und ist dann durch die Fußgängerzone ins Aquarium spaziert.
Und hat dann da seinen Geburtstag eben mit den beiden Gastgebern, er war ja dann Mitgastgeber, sag ich mal, seinen Geburtstag nachgefeiert, oder?
Seinen Geburtstag nachgefeiert, hat von den beiden, von Manfred Sauter und von Gary Lottermoser noch eine Torte, die im Café Dröglern gebacken worden ist, in Form einer Gitarre überreicht bekommen und hat dann schön gefeiert und hat dann übrigens dann auch sehr schnell sein Sakko ausgezogen und sein Hemd und hat mit freiem Oberkörper weiter gefeiert.
Bisher eine Show gemacht. Du hast gerade die Torte angesprochen, da gibt es ja auch ein wahnsinnig tolles Bild. Und bei deinem Buch Nice Society geht es ja auch nicht so groß natürlich um viele Texte lesen, Texte, sondern da geht es ja eher um das Sehen. Es ist kein klassisches Lesebuch.
Nein, es ist praktisch das Gästebuch, das legendäre Gästebuch von dem Aquarium, ist da ein bisschen verarbeitet. Es sind sehr viele schöne Einträge drin, zum Beispiel, also nicht irgendwie nur Unterschrift, sondern richtig persönlich. Zum Beispiel hat Udo Jürgens die Noten von Das ist ein ehrenwertes Haus reingekritzelt und das Aquarium darunter geschrieben. Oder die Purple haben Fische reingemalt als Aquarium und so. Also es sind sehr, oder Peter Maffay, das sind sehr originelle Jugendfotos teilweise drin und wie gesagt, schöne, nette Widmungen, interessante Handschriften.
Du sagst, da sind einige Dinge vom Gästebuch aus dem Aquarium in deinem Buch drin. Die blöde Frage, warum kam es denn dann überhaupt zu diesem Buch?
Ich habe damals bei der Südwestpresse oder für die Südwestpresse gearbeitet und habe gewusst, dass also Manfred Sauter war schon gestorben und Gary Lottermoser war schwer an AIDS erkrankt und wollte das Lokal oder musste das Lokal aufgeben. Und ich wollte eigentlich noch eine Abschlussgeschichte über das Aquarium machen und dann habe ich das Gästebuch in den Händen gehalten, habe gedacht, oh, das wäre echt schade, wenn das alles verloren gehen würde, und habe mich dann den ganzen Sommer über noch mit Gerrit Lottermoser immer abends getroffen, und wir haben dieses Gästebuch durchgearbeitet, seine Erinnerungen zu den Einträgen, was ihm dazu einfiel, und daraus habe ich dann praktisch dieses nach wie vor beliebte Buch gemacht.
Du sprichst vom beliebten Buch, du darfst gerne mal Zahlen, Daten, Fakten sagen. Also die Leute wollen dieses Buch. Ich bin auch so einer, ich will dieses Buch auch noch haben, weil es mich auch wahnsinnig interessiert, was da drüben alles passiert ist. Es ist mittlerweile, welche Auflage?
Also es ist 1999 das erste Mal erschienen, damals in einer Auflage von 5000 Stück, die sind alle weg. Und jetzt da ist mittlerweile die dritte Auflage auf dem Markt. Also werden über 6.500 Stück verkauft sein. Und das für ein rein regionales Buch. Also das Kleinstadthelden ist ja überregional, läuft aber auch schon sehr gut. Aber das für ein regionales Buch, ein regionales Thema, ist das schon ein toller Erfolg. Hätte ich nie gedacht.
Und es ist, glaube ich, wahnsinnig spannend, gerade über so einen Ort, wo so viel passiert ist, einfach mal ein bisschen mehr zu erfahren.
Ja, also wie gesagt, man muss nicht viel lesen. Allein die Bilder und die Fotos in dem Buch und die Einträge sind es eigentlich schon wert. Das ist auch mittlerweile ein richtiges Sammlerobjekt.
Also, Kleinstadthelden. Dein erster Roman von eben Ralf Grimminger, Nice Society, dein, wenn man so sagt, Bilderbuch mit einiges Text mit dabei, erhältlich, wie du vorhin auch gesagt hast, in den Buchhandlungen hier online, ganz egal. Gerne mal reinlesen, bestimmt wahnsinnig interessant. Ich werde es mir auf alle Fälle auch besorgen, dieses Buch. Und ich danke dir für deinen Besuch bei uns im Gläsernen Studio.
Ich habe zu danken. Vielen Dank, schöne Weihnachtszeit noch.
Das Donau 3 FM Weihnachtsmarktradio. Direkt vom Ulmer Münsterplatz auf deine Ohren.
Jeden Tag eine neue Folge. Klingt mit Glühwein sogar noch besser. Donau 3.